Hallo und herzlich willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Sven Vogel, Mitgründer von Development, über die Logistik-IT im Mittelstand. Denn besonders bei mittelständischen Logistikdienstleistern sind heutzutage immer noch häufig entweder keine oder veraltete IT-Systeme im Einsatz, die unserer modernen und vor allem multimodalen Welt nicht gerecht werden. Woran das liegt und was der Mittelstand jetzt tun sollte, darum geht es heute. Los geht's. Hallo Sven, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Boris, freut mich auch. Schönen guten Morgen auf jeden Fall. Schön, dich wiederzusehen.
Ja, Sven, freue mich aufs Gespräch, denn heute geht's wieder mal um Logistik-IT. Was heißt wieder mal? So häufig sprechen wir auch nicht drüber. Und vor allem in der Art und Weise, wie wir heute drüber sprechen wollen, hatten wir entweder noch gar nicht oder schon lange nicht mehr. Denn ich möchte mit dir ganz gerne sprechen über Logistik-IT für den Mittelstand, auch für den gehobenen Mittelstand. Also alles so, was nicht Großkonzern ist, aber auch nicht irgendwie Zwei-Mann-Operation, sondern so da in der Mitte drin. Riesengroßer Bedarf für gute, moderne, zeitgerechte Software und Anwendungen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn da noch einiges geht, als wenn noch ein bisschen Luft nach oben ist in der Art und Weise, wie Unternehmen an das Thema rangehen, aber auch in der Art und Weise, wie Anbieter am Markt mit der Situation umgehen und was sie anbieten. So, jetzt bist du natürlich der absolute Fachmann, viele, viele Jahre in der Logistik und viele Jahre in der Logistik-IT vor allem auch tätig. Das heißt, da bist du definitiv der richtige Ansprechpartner. Gib mal ein bisschen so ein ganz kleinen Hintergrund. Ist es richtig, wenn ich das so darstelle, dass das sozusagen deine gesamte Karriere eingenommen hat, Logistik-IT, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ne? Letzten Endes, ich habe eigentlich Zeit meines Lebens in Logistik und IT verbracht, komme ursprünglich aus dem Großraum Stuttgart, habe da angefangen bei einem, ich sage mal, mittelständischen Logistiker für die Automotive-Industrie, wo es eigentlich damals schon darum ging, ich sag mal, Standorte Deutschland und Spanien möglichst teilautomatisiert zu disponieren, zu optimieren. Bin dann irgendwann gewechselt im Konzern und war dann im Prinzip seit meiner Karriere dann in zwei Konzernen weltweit für die IT verantwortlich. Insofern habe ich sehr, sehr viele gesehen seit meines Arbeitslebens und ich bin froh, dass ich jetzt im Prinzip jetzt auch mal so ein bisschen die Pferde gewechselt habe. Das heißt, ich habe 2017 Unternehmen gegründet mit einem Kompagnon zusammen, was sich eben quasi rund um Supply Chain Logistik kümmert. Und vielleicht mal auch eine Frage vorwegzugreifen. Letzten Endes, der Markt in der Logistik, der ist eben mittelstandsgeprägt. Ne? Und insofern ist es schön, wenn man aus dem Konzern kommend einfach auch mal sieht, Mensch, welchen Nachholbedarf wir da eben in der Logistik und insbesondere eben im Mittelstand haben, weil da eben auch jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr viel passiert ist. Und ich glaube, da kann man wirklich auch direkt helfen, einfach auch. Ne? Weil letzten Endes, die Großen, die kriegen das immer irgendwie hin, aber der Mittelstand, der im Prinzip die Säule unseres Schaffens insgesamt ist, der bleibt manchmal so ein bisschen auf der Strecke.
Genau, das soll das Thema heute sein. Aber trotzdem spannend, wenn du sagst, dass du den Großteil deiner Laufbahn bisher in großen Unternehmen, also in Konzernen, also großen Logistikdienstleistern, großen Logistikkonzernen verbracht hast und jetzt deine Aufgabe mehr auf den Mittelstand ausgerichtet ist. Wie kamst du dem, in Anführungszeichen, Sinneswandel?
Das eine ist eben, ich sag mal, Angestellter in einem Konzernumfeld zu sein und dann im Prinzip alles mitzumachen, was im Prinzip einen internationalen Logistiker so ausmacht. Und das andere ist eben, dass wir 2016 die Entscheidung getroffen haben, Mensch, wir gehen in die Selbstständigkeit, haben da die Development 2017 gegründet und war damals eben mit drei Angestellten und mittlerweile sind wir 50 People, die sich wirklich rund um die Uhr um Logistik kümmern. Das ist so ein Stück weit A, wie du sagst, unser Steckenpferd, B, unsere Passion. Also ich liebe Logistik. Insofern ist das einfach ein Weg, der so ein bisschen vorgezeichnet war. Und das Spannende ist eben auch zu sehen, dass man eben auch den Mittelstand und unsere Kunden ist nicht nur Mittelstand, sondern eben auch gehobener Mittelstand, aber auch Konzerne. Ne? Aber man sieht eben gerade da, dass im Mittelstand Logistik, aber auch Industrie wirklich auch ein Nachholbedarf ist.
Ja, und habt ihr angefangen als so eine klassische Logistik-IT-Beratung? Das heißt, habt ihr eure Kunden dabei begleitet bei wichtigen IT-Projekten oder wie seid ihr angefangen? Und wenn ich das richtig verstehe, heute geht es ja noch wesentlich weiter. Ihr habt nicht nur eine Beratung, sondern auch tatsächlich einen Software-Arm oder einen Software-Bereich dazu. Aber vielleicht am Anfang mit der Ursprungsidee, Beratung, oder? Was war der Ursprungsimpuls?
Genau, ne? Also letzten Endes haben wir, wenn man es mal, ich sag mal, 5 Euro ins Beraterschwein stecken würde, würde ich sagen, wir haben angefangen mit 80% Beratung, 20% Systeme und Lösungen und sind heute im Prinzip genau beim umgekehrten Ratio. Das heißt, mittlerweile haben wir eben sehr, 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 sehr mächtige, sehr leistungsfähige eigene Systeme und machen aber trotzdem Beratung, weil wir eben auch der Überzeugung sind und auch waren, dass Lösungen damit beginnen, dass man eben erstmal gut zuhört und dass man die richtigen Fragen stellt. Insbesondere in der Logistik, wo man eben, ich sag mal, oftmals so ein bisschen die Spinne im Netz ist und dann eben mit vielen Beteiligten entlang der gesamten Lieferkette dann eben auch sprechen muss und das eben als, ich nenne es mal, digitales Ökosystem so ein Stück weit aufbauen muss.
Ja, und war es schon immer der Plan, sich über die Beratung dann Richtung Anbieter von Software zu entwickeln oder kam das dann wirklich auch erst im Laufe der Zeit?
Nee, das war von Anfang an der Plan, aber uns war klar, dass wir eben, wenn wir, ich sag mal, als kleines Unternehmen, das wir damals waren, an den Start gehen, nicht ein System entwickeln können, was auch nur näherungsweise diese Marktreife und die Qualität hat, die wir uns ein Stück weit auf die Fahne schreiben. Ja, und deswegen haben wir uns die notwendige Zeit gelassen. Wir sind jetzt groß geworden über das Thema Prozessautomatisierung. Wir haben uns eben im Bereich Logistik jetzt nicht als Firma, sondern qua Person, haben sich viele von unseren Mitarbeitenden seit, ich sag mal 2005, 2006 damit beschäftigt, in der Logistik Prozesse zu automatisieren, weil wir eben gesehen haben, dass sich eben in der Logistik viel davon abhängt, wie effizient man mit Informationen umgeht. Und dass eben nicht nur Ware von A nach B fahren, sondern dass es dann eben auch entsprechend mit Informationen sehr effizient umzugehen und die Kombination aus beiden macht dann einen guten Logistiker aus. Und wir haben eben gesagt, okay, Mensch, wir wachsen eben in der Expertise, die wir dann im Prinzip mit an Bord hatten. Das heißt, wir haben eben über die letzten 6-7 Jahre sehr viel uns über Prozessautomatisierung Gedanken gemacht, da ein sehr, sehr leistungsfähiges System geschaffen, was gleichermaßen in der Industrie, aber auch bei großen, aber auch kleinen Logistikern im Einsatz ist und da Dinge einfach optimiert, ne? Daher deine Frage, ist eben klassisch eben auch ein Stück weit beratend, Unternehmensberatung, also im Prinzip auf die Prozesse erstmal gucken, bevor man sie dann eben digitalisiert, aber auch, ich sag mal, dann eben Schritte, die sich dann eben lohnen, dann eben zu teilautomatisieren und automatisieren. Und mittlerweile sind wir sogar, ich sag mal, gesamter ERP-Anbieter, das heißt, wir haben eigenes Transportmanagement, Warehouse-Management, aber auch ein Produktionsmanagement im Einsatz, was eben seit vielen Jahren auch schon etabliert ist, was wir eben dann ein Stück weit aus dem Konzernumfeld übernommen haben.
Ah, okay, lass uns da dann mal drauf eingehen, auf die Plattform, wie das Ganze entstanden ist. Aber vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Du hast ja eben erwähnt, dass du eigentlich aus dem Ursprung aus dem Konzernumfeld kamst. Große Systeme, große Anbieter, große Kunden, große Probleme. Und bis jetzt mehr fokussiert in deiner Aufgabe auf den Mittelstand und den gehobenen Mittelstand, auch ein bisschen Konzern dabei. Aber was waren dann in diesem Übergang so die größten Beobachtungen, die du gemacht hast, inwieweit sich das, was der Mittelstand in Deutschland in der Logistik im Bereich IT betreibt, wie sich das unterscheidet von dem, was in großen Konzernen passiert?
Ja, die Frage ist, was heißt Mittelstand, ne?
Ja, vielleicht fangen wir damit an, mit der Definition.
Ja, der Mittelstand fängt sehr früh an, ja. Und was ich eben lernen durfte, aus dem Konzern kommt, ist, da hat man sich eben über viele Jahre schon über dieses, ich kann es fast auch schon nicht mehr hören, dieses Buzzword Digitalisierung Gedanken gemacht, ja. Und hat dann eben Leuchtturmprojekte gehabt, die dann funktioniert oder weniger funktioniert haben.
Im Konzern meinst du jetzt oder
ja, auf Konzern? Und im Mittelstand durfte ich dann eben kennenlernen, dass viele einfach auch Angst haben. Ja, also ich sage immer salopp, wenn du 10 Berater fragst, kriegst du 11 Antworten. Ja, und der Mittelstand, der will sich eben auch vor Fehlinvest schützen. Ja, und da ist eben wichtig, da eben klare Botschaften zu haben und dann eben auch nicht langlaufende, jahrelange Projekte dann eben zu stemmen, sondern eher, ich sag mal, weil die Welt verändert sich ja auch, die Logistikwelt verändert sich. Da will niemand über Jahre hinweg irgendein Projekt machen, um dann zu sehen, ja, jetzt funktioniert das zwar, aber meine Welt in der Logistik hat sich verändert, meine Welt am Markt hat sich verändert, die Lieferketten sind deutlich fragiler geworden. Ja, also, und das haben wir eben auch lernen dürfen, dass gerade im Mittelstand und eher auch im kleineren Mittelstand, da eben zum einen die Sorge wächst, ne, von den Großen einfach komplett überrannt zu werden und auch gar nicht vom deutschen Markt, sondern eben auch international. Und dann bin ich eben als kleiner Logistiker irgendwann nur noch der Gefüllungshilfe, der dann eben von A nach B fährt. Aber die Wertschöpfung, die hat dann eben jemand anderes. Und das ist eben, zumindest aus meiner Ansicht nach, die Gefahr für den deutschen Mittelstand da, ein Stück weit abgehängt zu werden.
Ja, nun ist es aber auch nicht so, dass der Mittelstand komplett noch mit Bleistift und Papier unterwegs ist. Also wirklich durchweg durch die Bank haben alle heutzutage irgendwelche Systeme, Software-Systeme, die auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit den 90ern im Einsatz sind. Es ist also nicht so, dass man noch komplett analog unterwegs wäre. Es gibt einen ganz großen Stamm an Dienstleistern, die sich auf dieses Feld spezialisiert haben und diese Systeme sind im Einsatz. Jetzt natürlich die Frage, ist das Digitalisierung oder wie weit muss Digitalisierung noch gehen? Weißt du, was ich damit sagen will? Ich will nicht sagen, dass jetzt das so darstellen, als wenn du ankommst und da sitzen alle nur noch mit Papier und alles ist analog.
Da müsste ich fast widersprechen, Boris.
Ja, gerne, gerne.
Ich habe lernen dürfen, und das war für mich extrem überraschend, dass wirklich ein erklecklicher Teil im Mittelstand, deswegen auch meine Frage vorhin, ne, wie definierst du Mittelstand? Ne? Wenn wir jetzt eben sagen, ich habe Firmen kennenlernen dürfen, die irgendwie 20, 30 Mitarbeiter haben, die kein System haben. Also kein System heißt dann, die Dinge dann eben in der Schattenbuchhaltung, in Excel, in irgendwas planen und ihre Dinge dann so abwickeln. Das funktioniert auch irgendwie. Das hat auch lange funktioniert. Da spielt eben dann auch eine Rolle, dass eben zum einen, ne, Transparenz immer wichtiger wird, die Qualität, wie ich vorhin sagte, eben auch in der Informationsbeschaffung und in der Durchgängigkeit von Informationen immer wichtiger wird und im Prinzip quasi so diese Verkettung dann kaum mehr abbildbar ist. Und das ist eben die Gefahr für diejenigen, die im Prinzip da schon vorher entkoppelt haben von dem Thema Systeme überhaupt. Und dann haben wir im Prinzip, so wie du sagst, einen erklecklichen Teil von Unternehmen, die zwar Systeme einsetzen, aber oftmals eben Systeme einsetzen, die, ich sag mal, Ende der 90er, Anfang der 2000er entstanden sind, die dann eben, ich sag mal, ja, von der technologischen Architektur her eben nicht mehr ganz so zeitgemäß sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und das führt dann eben zu Friktion oder zu Medienbrüchen zwischen allen Beteiligten. Ja, und das ist eben was, wo ich zumindest der Auffassung bin, dass der Markt danach schreit. Na, ich habe eben den Bedarf, Lieferketten eben ganzheitlich zu betrachten. Ja, also wenn ich jetzt immer nur von, ich sag mal, nach Duisburg und wieder zurückfahre, ja, dann brauche ich das vielleicht nicht. Ne? Aber sobald ich dann eben, ich sag mal, in verketteten Strukturen denken muss, sobald ich eben auch vielleicht intermodale Verkehre abdecken möchte, und das sehen wir zumindest, dass dieser Bedarf da eben auch deutlich größer wird, solche Themen dann eben abzudecken, desto schwieriger wird das dann eben auch mit Technologien, die einfach ein Stück weit einfach viele Jahre auf dem Buckel haben, ja, um es salopp zu formulieren.
Okay, dann lass uns das mal beides getrennt betrachten. Also einmal so dieser relativ kleine Bereich, 20, 30 Leute, kleines Transportunternehmen beispielsweise, von denen du behauptest, von denen du sagst, die haben gar keine Systeme, sind vielleicht auch gar nicht dazu bereit, Systeme zu verwenden, benutzen so traditionelle Tools wie E-Mails, Spreadsheets, solche Dinge, um ihre tägliche Operations da zu managen. Wie bekommen wir solche Unternehmen ins neue Zeitalter, dass sie sich tatsächlich auf Systeme verlassen? Gibt es gute Systeme, die man solchen Unternehmen anbieten kann? Macht das Sinn? Oder wann würdest du sagen, kann man sich noch lange in so einer Bubble sozusagen lange retten, in der man gar nicht wirklich an Systeme angebunden ist und mit so traditionellen Tools noch arbeitet?
Das kannst du glücklicherweise, ne? Also unglücklicherweise als Softwarehersteller gesprochen, natürlich kannst du das. Ne? Das ist wie jemand sagte, ich brauche schon vor 10 Jahren kein Fax mehr. Ja? Also natürlich kannst du das machen. Du musst einfach dir dann bewusst sein, und ich glaube, dieses Bewusstsein ist eben im Markt noch nicht durchgedrungen, dass du damit einfach einen großen Teil der Wertschöpfung verlierst. Du bist dann eben nur noch derjenige, der von A nach B fährt, weil du kannst die Informationsbedarfe weder deiner Kunden noch der gesamten Lieferkette dann irgendwie dann eben auch bewältigen. Also, und ich glaube, dass das sehe ich eben als ein Stück weit disruptives Element in dem Markt. Was andere ist, wenn man eben mal schaut, wie kann ein kleiner oder ein großer, ohne jetzt ein riesen Invest was zu machen. Ja, also ein Beispiel jetzt mal aus unserem Kundenportfolio zu geben. Unser kleinster Kunde, der hat genau 4 Mitarbeiter. Die machen aber mit den 5 Mitarbeitern, also ein Geschäftsführer, Inhaber und 4 Mitarbeiter, Logistiker, purer Logistiker. Und die haben vom Fleck weg eben gesagt, Mensch, ich möchte, dass ihr mir Dinge dann eben, soweit es möglich ist und soweit kaufmännisch sinnvoll, also man macht ja nicht Digitalisierung unter Digitalisierungswillen, sondern es muss ja irgendwie entsprechenden Benefit haben, entweder qualitativ oder quantitativ. Helft mir da, mich optimal aufzustellen. Und wir haben jetzt quasi dieser kleine Logistiker, der ist jetzt nicht unser, ich sag mal, Vorzeige Großkonzernkunde, 5 Leute, ja, machen 13 Millionen Umsatz. Und das ist schon enorm. Möglichst einfach keinen Mausklick zu viel. Keinen Gedanken an irgendwelche eskalationsverschwendenden Systeme sollen das machen. Ja, und bis hin zu unser größter Kunde hat, ich glaube, so 120.000 Mitarbeitende. Und da habe ich natürlich ganz andere Bedarfe, weil dann im Prinzip auch die logistische Kette, die ich da abwickeln muss, einfach eine viel höhere, ich sag mal, Resilienz benötigt oder viel transparenter sein muss, um da eben auch nachhaltig planen zu können. Ja, dann ist es eben nicht mehr von A nach B fahren, sondern ist eben der Bedarf, der am Markt ist, dann eben auch eine entsprechende Planung. Nicht ex post, was habe ich eben nachhaltig an CO2-Footprint gemacht, sondern wie kann ich eben auch, ich sag mal, verkettet, CO2-optimiert, aber auch kostenoptimiert über alle Verkehrsträger hinweg planen. Das ist eine große Herausforderung.
Okay, zu den Großen kommen wir gleich nochmal. Lass uns mal kurz bei dem Beispiel von dem kleinen Logistikdienstleister dort sprechen. War das eine Situation, dass dieses kleine Team, was du gerade beschrieben hast, dass die ursprünglich mit recht konventionellen E-Mails, Spreadsheets, wie auch mal ein bisschen Papier noch hier und da gearbeitet haben und dann mit euch sozusagen, mit eurer Hilfe, dann in modernere Tools rüber gewechselt sind? War das so ein klassisches Beispiel dafür?
Exakt, ja.
Dann beschreib vielleicht mal ganz kurz, was deren tatsächliche Mehrwert ist, der dadurch entstanden ist. Weil du hast ja gerade gesagt, ja klar kann man in so einer Traumwelt weiterleben, wo man denkt, mit herkömmlichen Tools lässt sich noch super Geld verdienen. Aber die müssen ja irgendwie den Painpoint erkannt haben. Sie sind zu euch gekommen oder umgekehrt, je nachdem. Und beschreib mal bitte, was deren Nutzen jetzt tatsächlich ist, wenn sie auf modernere Tools umsteigen.
Das fängt schon damit an, dass einfach nichts mehr verloren geht. Ja, manchmal ist es eben auch so einfach, ne, dass man einfach sagt, Mensch, ich muss nicht alles automatisieren. Manchmal hilft mir schon quasi, dass ein System einfach weiß, okay, welche Arbeitsschritte sind wann notwendig, welche Informationen braucht wann wer in der gesamten Lieferkette. Und das System sorgt dafür, dass jeder an der Lieferkette Beteiligte dann eben mundgerecht aufbereitet die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bekommt. Hört sich einfach an, aber das muss es dann eben auch in der Umsetzung sein. Ja, also, und wenn man das eben auf herkömmlichen Wege macht, und das ist auch legitim, das machen ganz viele Firmen noch, dann mache ich das mit Fachkräften. Ja. Und dann muss ich das eben mit einer viel größeren Organisation machen. Das heißt, wenn die im Prinzip das Volumen, was die stemmen müssten, ja, im Prinzip mit Personen oder mit herkömmlichen Bordmitteln machen würden, bräuchten die mindestens das Dreifache oder Vierfache an Personal. Ja, und das bei einem zunehmenden Fachkräftemangel ist einfach gerade für den Mittelstand, der dann eben auch unter einem hohen Margen- und Kostendruck ist, extrem herausfordernd. Das sind Dinge wie, ich sag mal, automatische Verzollungsvorbereitungen, automatisches Tracking, wo sind meine Waren, die ganzen Avise automatisieren, das gesamte Claim-Management dann eben automatisieren. Das sind einfach Themen, die ich sonst als Mitarbeiter mit extrem viel manuellen Aufwand und sehr viel manuellen Tracking dann eben auch bewältigen muss. Und das übernehmen dann eben heutzutage Systeme sehr, sehr effizient und qualitativ hochwertig.
Ja, um nochmal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, da hast du ja gesagt, das ist ein extrem kleines Team. Ich weiß nicht, wie groß war die Mitarbeiterzahl?
Mit Eigentümer 5.
Mit Eigentümer 5 Leuten. So. Und all diese Aufgaben, die du gerade beschrieben hast, wurden früher auch gelöst, auf andere Art und Weise? Oder sind das jetzt neue Aufgaben, die hinzugekommen sind, wie Verzollung und diese ganzen Dinge, die du besprochen hast, sind das jetzt sozusagen Add-on-Services, die sie anbieten aufgrund der neuen technischen Fähigkeiten oder waren das Dinge, die sie sowieso schon angeboten haben, aber halt mit Mannkraft sozusagen und Fraukraft?
Ja, teils. Das Unternehmen gibt es eben noch gar nicht so lange. Ne? Die sind vom Fleck weg genauso gestartet. Die sind einfach gestartet und der Eigentümer kam eben auch aus dem Konzernumfeld und hat dann eben gesagt, Mensch, ich kann und will nicht wachsen, indem ich linear dann eben in Fachkräften wachse, sondern ich kann eben exponentiell wachsen, indem ich in Systemen dann eben Teilaufgaben machen lasse. Ja, und das ist ja auch nicht eine rosa Wolke. Das heißt, es wird immer Menschen geben. Und das ist auch richtig und wichtig so. Ja, also, aber die können sich dann eben auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren und alles, was repetitiv ist oder was zu Tageszeiten stattfinden muss, ja, wie ich habe irgendein Tracking und das gibt einen Alert und zwar um 2 Uhr nachts. Ja, da will ja niemand mehr geweckt werden, sondern da kann eben das System schon proaktiv tätig werden und dann Dinge einfach organisieren. Und der Disponent kann sich dann morgens eben um genau solche Themen kümmern, die vielleicht ein System nicht so gut kann. Ja, aber eben nur noch um die Abweichungen und eben auch um dann eben auch den direkten Draht zu Kunden oder zu Subunternehmern dann eben auch zu suchen, wo aber ein System schon mal vorgearbeitet hat. Ne? Und dieses Miteinander, das haben die vom Fleck weg eben so organisiert. Ich habe aber auch, ne, um da ein anderes Beispiel zu nennen, wir haben natürlich auch andere Kunden, die eben sagen, Mensch, ich habe ein herkömmliches System aus, ich sag mal, Ende der 90er und ich habe eben das Problem, ich muss Dokumente mit anderen teilen, ich habe Informationen, die ich mit anderen teilen muss, dafür sind die oftmals gar nicht geschaffen. Ja, und das macht es dann eben schwierig, insbesondere in der Logistik, wenn man eben weiß, die lebt eben nicht nur von Warenströmen, sondern eben auch von Informationsströmen. Wenn dann Systeme dafür nicht konzipiert und gemacht sind, dann ist das oftmals eine Hürde, die mit sehr, sehr viel Schmerzen dann eben auch zu nehmen ist.
Ja, lass uns bitte dann gerne in diesen Bereich einsteigen. Also die etwas größeren Unternehmen, die auch schon seit langer Zeit Systeme im Einsatz haben, die aber aus deiner Sicht oder aus Sicht vieler Experten auch einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Tauch da mal ein bisschen tiefer ein, wie diese Systeme aussehen. Wann die entstanden sind, hast du eben schon gesagt, es gibt viele, die irgendwie 90 Jahre entstanden sind, auch noch wahrscheinlich sehr, sehr veraltete IT-Infrastruktur benutzen, aber das sind bestimmt noch viele weitere Aspekte, warum man skeptisch sein muss, ob solche Systeme heute noch zeitgemäß sind. Gib mir mal bitte deinen Einblick, was das Problem mit diesen Anbietern ist.
Ja, wie ich gerade sagte, ich meine, selbst für solche Systeme ist es eben schwierig, quasi Schnittstellen zu anderen Systemen, zu anderen Kunden, Lieferanten aufzubauen. Das geht irgendwie, ne? Aber
da vielleicht mal angefangen, warum ist es schwierig?
Naja, weil die dafür nicht konzipiert wurden. Ne? Das ist eine Herz- und Lungenmaschine, die oftmals quasi im, ich nenne es mal nicht mal Rechenzentrum, sondern das ist irgendwie ein Serverraum, der dann irgendwo in der Ecke ist, wo dann ein Server steht, der aber die Herz- und Lungenmaschine dieses Mittelständlers ist. Also ich spreche jetzt nicht von den ganz großen Logistikern, sondern vom Mittelstand, ne, der im Prinzip erstmal die Server, die blinken bei denen in irgendeinem Raum. Ja, und da sind dann eben Systeme, die aber eben von außen schlecht zugreifbar sind. Ja, wo ich eben sagen muss, Mensch, ich möchte in der Lieferkette quasi eine möglichst medienbruchfreie Kommunikation haben. Und natürlich geht das über Edifact-Schnittstellen. Edifact gibt es, glaube ich, seit den 80er Jahren oder was. Aber das Problem wird dann sein, ich habe Dokumente, die da quasi reinrauschen. Ich muss diese Dokumente, ne, sein, was ich Liefernachweise, PODs, ja, die will ich meinem Kunden automatisiert zur Verfügung stellen. Dafür ist das ja oftmals gar nicht gemacht. Ja, einfach von der technischen Architektur her, weil das früher einfach gar nicht so einfach war. Und wenn ich eben in so einer Architektur erstmal meine gesamte Abwicklung habe, dann ist diese Hürde, andere einzubinden. Also die Hürde ist schon groß, die normalen Kunden und Lieferanten in meine Architektur mit einzubinden. Das wird dann noch deutlich schwieriger, wenn ich dann Subunternehmer und der Sub des Sub des Subs, was ja im Logistikmarkt eigentlich auch üblich ist. Das heißt, ich habe eben nie eine 100% Erfüllungsquote, es sei denn, ich bin wirklich im Dedicated Contract Service unterwegs, sondern ich muss ja eben auch dafür sorgen, dass ich eben eine durchgängige Informationskette habe über verschiedene Subunternehmer hinweg. Ja, und dafür sind die eben technisch gar nicht konzipiert. Ja, und das ist das eine. Das andere ist eben, wenn man sagt, ich will das aber irgendwie sicherstellen, ja, dann kriege ich das eben nicht systemisch quasi inhärent hin, sondern ich brauche meine Mitarbeitenden dafür. Und da haben sich die Mittelständler auch gut organisiert. Aber da merken die eben, dieses Organisieren hat halt seine Grenzen, weil es halt immer über Mitarbeiter gemacht wird, wo eben jetzt auch dann irgendwann mal der Fachkräftemangel zuschlägt oder vom Markt her kommen, zumindest jetzt meine Auffassung, ist einfach ein deutlich höherer Transparenzdruck, weil die Lieferketten da immer fragiler werden und die Resilienz der Lieferketten einfach eine extreme Rolle spielt. Und das heißt, da kommt einfach der Druck sowohl eben von der, ich sag mal, der gesellschaftliche Druck im Sinne Fachkräftemangel, aber auch vom Markt her steigende Transparenz bei geringeren Margen. Ja, und das muss ja irgendjemand bewältigen können. Und das ist der so ein bisschen das sehr, sehr enge Korsett, was aus meiner Sicht der deutsche Mittelstand da hat.
Ja, also um es mal zusammenzufassen, diese Systeme, von denen du sprachst, die in den 90er Jahren, Anfang der 2000er entstanden sind oftmals noch License and Install Software on-premise, die auf den eigenen Rechnern im Server im Keller laufen sozusagen, die nicht konzipiert sind für den modernen Datenaustausch entlang der gesamten Lieferkette, um es nochmal so zusammenzufassen. Aber ist es nicht heute schon so, dass die meisten dieser Anbieter auch inzwischen die Zeichen der Zeit erkannt haben und moderne Cloud-Lösungen dazu anbieten? Oder gibt es wirklich noch ganz, ganz viele, die in diesem alten Modell noch verharren? Denn ich hatte eigentlich das Gefühl, dass inzwischen zumindest ein bisschen Leben reingekommen ist und in der Logistik zunehmend auf Cloud-Dienste gesetzt wird, die diesen modernen Datenaustausch ermöglichen.
Ja, teils, ne? Also es gibt eben Anbieter, die eine entsprechende Größenordnung haben, die dann auf dem Weg sind. Ja, es gibt Anbieter, die eben, ich sag mal, Digital Natives sind. Das sind aber oftmals dann Unternehmen, die eben aus den anglizistischen Räumen nach Europa oder Deutschland dann reinschwappen, die oftmals dann eben auch nicht für den deutschen Mittelstand so komplett geeignet sind, weil sie einfach aus einer anderen Perspektive Logistik betrachten. Ja, und der europäische oder insbesondere der deutsche Logistikmarkt unterscheidet sich einfach von Amerika. Das ist eben so, das machen eben auch viele falsch, die dann eben quasi hier so reinschwappen und sagen, Mensch, Logistik ist ja da dasselbe. Das wird eben nicht sein. Ja, und eben zurückzukommen zu deiner Frage. Das haben einige erkannt, aber bei weitem nicht alle. Also auch da würde ich eher sagen, so 70-80% sind eben da auf keinem guten Weg, weil oftmals vielleicht auch die Kundschaft sich schon weiter umguckt. Ne? Also meint, das ist, wenn du in der Logistik zumindest, was ich jetzt die letzten Monate erfahren durfte, viele Logistiker sind genau da auf der Suche, weil sie eben genau das spüren, dass sie eben mit ihrem jetzigen Setup nicht so zu Rande kommen und eben auch merken, dass der Logistik-Software-Markt da einfach erstmal nachschärfen muss. Ja, und dieses Nachschärfen ist natürlich, und da jetzt mal aus dem Nähkästchen bei uns zu plaudern, war für uns viel einfacher, weil wir im Prinzip eine bestehende, existierende Software genommen haben und die im Prinzip eben ohne erstmal einen großen Kundenstamm quasi komplett auf neue architektonische Beine gestellt zu haben, die genau die heutigen Probleme adressiert. Das Problem für einen existierenden Softwarehersteller ist, der hat eben dann einen Kundenstamm von, was ich, 200 Logistikern. Und ich muss ja dann im Prinzip dafür sorgen, dass das eben möglichst reibungslos und möglichst ohne, ich sag mal, ganz große Migrationsschmerzpunkte dann eben auf eine neue Welt gehoben wird. Und das sind eben Herausforderungen für alle Softwarehersteller. Das ist nicht neu, aber dadurch, dass sich der Markt viel schneller dreht, als das früher der Fall war, ist das einfach eine enorme Herausforderung. Und deswegen sind da noch viele, zumindest in meiner Betrachtung, schon deutlich noch hinten dran.
Okay, ich habe so ein paar Mal so einen kleinen Widerspruch gehört in dem, was du gesagt hast. Auf der einen Seite sagst du häufig, dass die Dienstleister die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben und eigentlich upgraden müssen, eigentlich ins moderne Zeitalter rüberwandern müssten, neue Tools, modernere Tools nutzen müssten, um im Wettbewerb bestehen zu können. Du behauptest, die haben es noch nicht erkannt. Auf der anderen Seite sagst du, viele haben es schon erkannt, aber die Möglichkeiten sind nicht da, die Anbieter sind nicht da. Heb mir mal bitte diesen Widerspruch auf. Ist es, dass der Markt es nicht erkannt hat oder ist es so, dass der Markt es erkannt hat, aber die Mittel nicht wirklich da sind, die Anwendungen nicht da sind, die Plattform nicht da sind und die Anbieter auch auf den falschen Markt abzielen sozusagen?
Gut, ich maß mir gar nicht an, jetzt den gesamten Markt komplett zu überblicken. Ne? Aber letzten Endes die Marktkenntnis, die ich habe, und das sollte eigentlich auch gar kein Widerspruch sein, ist eben so, dass es schon viele Softwarehersteller erkannt haben, dass sie da was machen müssen. Ja, einige eben noch nicht, weil das kann ja auch sein, ich habe Nachfolgeprobleme und so weiter, wie in jeder Industrie auch. Das ist das eine, also die es vielleicht nicht erkannt haben oder sagen, ich habe es zwar erkannt, aber ich mache da nichts. Und es gibt Softwarehersteller, die das zwar erkannt haben, aber dass die technische Hürde von einer, ich sag mal, älteren Architektur kommend, quasi auf eine neue Welt zu kommen, die sind halt enorm hoch. Ne? Weil man das eben nicht auf einer grünen Wiese macht, sondern immer ja parallel zur Weiterentwicklung seiner etablierten Softwarelösung machen muss. Ja? Und das ist eine extreme Herausforderung für viele Softwarehersteller. Deswegen ist das aus meiner Sicht gar kein Widerspruch, sondern die Hürde ist einfach groß.
Okay, dann beschreib doch mal, wie man diese Hürde am besten überwinden kann. Denn ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe eurer Kunden bzw. potenzieller Kunden in so einer Situation festhängen. Mit alten Systemen, die nicht mehr zeitgemäß sind, die aber auch enorm schwer sind, abzugraden. Und es ist enorm schwer, sich von diesen alten zu lösen. Man muss ja sozusagen diese alte IT-Infrastruktur irgendwie rausreißen und sich auf eine neue Plattform begeben beispielsweise. Davor schrecken wahrscheinlich viele zurück. Was ist da deine Empfehlung, was ist da deine Erfahrung, wie sowas gelingen kann?
da muss man auch differenzieren, glaube ich, zwischen den Logistikern, die, ich sag mal, die Systeme schon sehr, sehr intensiv nutzen. Da ist es ein deutlich schwierigeres Unterfangen als Logistiker, die zwar ein System haben, aber das eben noch nicht in Gänze, also in der kompletten Ausprägung dann eben nutzen. Für die ist es einfacher, auf neue Systeme zu wechseln. Ja, und man muss sich eben selbst, und da gibt es eben unglücklicherweise keinen goldenen Weg, ne? Also letzten Endes ist es eben so, dass man sich selbst die Frage stellen muss, wie lange kann ich als Logistiker mit meinem Portfolio am Markt überleben mit dem Anspruch, den ich habe. Ja, also um eben nicht, ne, wie ich vorhin mal plakativ formuliert, dann eben nur noch der Erfüllungsgehilfe zu sein. Das heißt, ich muss mir ja die Frage stellen, wenn der Markt von mir multimodale Transporte möchte, das heißt, ich muss auf unterschiedlichen Verkehrsträgern quasi Transporte abbilden können und ich muss das möglichst dann sogar optimiert disponieren können, dann muss ich mir ja die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt den Weg nicht gehe, was passiert denn dann? Ja, und das kann dir kein Softwarehersteller eigentlich erstmal abnehmen, diese Frage, sondern das muss ich, also wenn ich jetzt Logistiker wäre, muss ich mir die Frage stellen, ob ich mir den jetzigen technischen Setup mit ein, zwei Adaptionen die nächsten Jahre überlebe, bis mein existierender Hersteller dann eben das, was ich auch leisten kann und diese Migration dann irgendwie vonstatten ging, oder ich muss dann irgendwann das Pferd wechseln. Und das ist keine einfache Frage, ne? Weil also kein Mensch auf dieser Welt ändert gern sein ERP-System oder sein liebgewonnenes TMS oder WMS-System. Aber ich meine, was ich eben am Markt sehe, ist zum einen, wir haben einen wachsenden Gefahrstoffmarkt durch die komplette Logistik hinweg. Also das heißt, Gefahrstofflagerung ist eine extreme Herausforderung für viele, weil dafür die Systeme dann eben oftmals auch gar nicht gemacht wird. Das wird dann eben so ein bisschen reingeflanscht. Und in der Gefahrgutdistribution und insbesondere im Retourenmanagement ist das auch eine Herausforderung. Ja, und da muss man einfach sich überlegen, okay, verzichte ich auf diesen Markt oder wie adressiere ich das, um da möglichst effizient eben unterwegs zu sein. Also da, es gibt leider Gottes da kein Königsweg.
Ja, verstanden. Aber lass uns mal beim konkreten Beispiel bleiben, denn dieser multimodale Transport ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir setzen den Fall, du hast einen Logistikdienstleister, der viele Jahre im Markt ist, traditionelle Transportmanagementsysteme benutzt, die vielleicht schon bis in die Jahre gekommen sind, die on-premise sind, die auch vor allem der multimodalen Welt nicht wirklich gerecht werden. Der hat entschlossen, okay, mit meinem Anbieter komme ich da nicht weiter, da tut sich nichts, da wird viel versprochen, ich bin jetzt soweit, ich muss jetzt umsatteln, ich muss auf Systeme setzen, die für die moderne Welt gemacht sind. Wie gehe ich da vor? Was rät man so einem Dienstleister, was rät man so einem potenziellen Anwender? Und wie sieht eine moderne IT-Infrastruktur aus, die dieser multimodalen Welt gerecht wird, was in der alten Welt bei diesem Anbieter nicht möglich war?
Ja, mein Ratschlag da wäre, und ich will ja gar keine Werbetrommel für uns rühren, ne, aber mein Ratschlag da wäre eben erstmal anzugucken, wenn ich multimodale Transporte abwickeln muss, ja, dann hat man das oftmals früher so gemacht, dass man eben so Best of Breed die einzelnen Säulen hatte, ne. Ich hatte eben die Überseeschifffahrt, dann habe ich eine Lagersoftware, dann habe ich Hinterlandstransporte, Binnenschiff brauche ich gar nicht sprechen, da gibt es eben noch gar nicht so viele und. Ja? Das heißt, man hat eben in verschiedenen Säulen gedacht und hat dann eben in Kauf genommen, dass es dann eben zwischen diesen Säulen Medienbrüche gibt. Und ich würde mir dann erstmal mein Geschäftsmodell angucken. Und das ist eben, wie eingangs deine Frage war, Mensch, was ist denn euer Anteil Beratung und Lösung? Das ist klassisch eigentlich Beratung. Also einfach mal das Geschäftsmodell angucken und sagen, wohin entwickelt sich das oder wo hat sich es entwickelt und wo habe ich eben Lücken? Ja, das andere ist eben dann eben basierend auf dem Output aus so einer, ich nenne es mal Quick Assessment, kommen dann eben zu sagen, okay, wie sieht denn eigentlich meine Systemlandschaft aus, um mich als Logistiker nachhaltiger aufzustellen? Ja, und da kann eben unsere Lösung eine Lösung sein, aber am Ende des Tages ist da einfach eine ehrliche Antwort gegenüber jedem Kunden einfach wichtig zu sagen, lass uns erstmal dein Geschäftsmodell angucken, deine Bedarfe als Logistiker, die Bedarfe deiner Kunden, deiner Lieferanten angucken, um da eben ein möglichst optimal aufgestelltes digitales Ökosystem dann eben entstehen zu lassen.
Okay, also wir haben gesetzt den Fall, man macht so eine Analyse und dabei kommt raus, okay, wir haben keine andere Wahl. Die alten Best-of-Breed-Standalone-Systeme sozusagen, die wir für die verschiedenen Modi benutzt haben, sind der Sache nicht mehr gerecht. Wir müssen irgendwas nehmen, was wie aus einem Guss kommt sozusagen, wo weniger Medienbrüche stattfinden. Wie komme ich dann von der Welt, in der ich für Straßentransporte ein System benutzt habe, für Seefrachttransporte ein anderes System und so weiter und so fort, zu einem System, das das alles aus einem Guss bietet, und das es vor allem möglich macht, ohne diesen Medienbruch auszukommen, den du gerade beschrieben hast. Mhm. Dieser Übergang würde mich interessieren, weil das ist eine strategisch wichtige Entscheidung. Gesetzt den Fall, die wurde bereits getroffen. Was ist jetzt aus deiner Sicht konkreter Ratschlag, wie ich von der alten Welt in die neue komme?
Ja, also zum einen dann eben erstmal der Schritt, wie gesagt, erstmal die Analyse. Auf Basis der Analyse habe ich dann eben zumindest mal so ein Nukleus, was ich als Unternehmen eigentlich benötige. Ja, und dann wähle ich mir die richtigen Softwarehersteller aus. Und dann kommt unglücklicherweise der Part, wo aus meiner Sicht also der ein oder andere Softwarehersteller einfach noch nachlegen muss, da kommt nämlich auch der Beratungspart. Ne? Oftmals scheitern einfach die Projekte nicht nur an der Softwarelösung als solches, sondern, ne, wie vorhin gesagt, auch eben an den Themen Beratung. Das heißt, ich muss ja eben...
An dem Verständnis, genau, was der Kunde genau braucht. Ja, okay.
Genau. Und was er nicht nur, was er jetzt braucht, sondern vielleicht zukünftig. Auch, was er zukünftig braucht, um quasi dann eben auch aus Best-Practice-Erfahrung, auch aus anderen Industrien. Die Logistik ist ja nicht allein auf der Welt. Und Herausforderungen in der Logistik kommen ja oftmals dann eben auch quasi oder sind eben auch durch Lösungen oder Approaches aus anderen Industrien dann eben auch zu lösen. Ja, und da geht es eben darum, dann da die richtigen Fragen zu stellen. Und dann ist es einfach ein Migrationsprojekt, was je nach ausgewählter Software dann eben entsprechend entweder ein bisschen einfacher oder ein bisschen aufwendiger ist. Und vielleicht nochmal ein Satz zu dem Thema Medienbrüche. Ne? Es geht ja eben nicht nur darum, dann eben, ne, wenn man jetzt eben sagt, ich denke verkettet, ja, dann denken ja viele, ja, Menschen mit einer einfachen Schnittstelle zwischen Systemen ist das getan. Es ist ja oftmals dann so, wenn ein Container in Asien gerollt wird und der bleibt eben stehen, dann will ich ja nicht nur wissen, dass er stehen bleibt, sondern ich muss ja wissen, ja, was dann? Also welchen Impact hat das ganz hinten dran auf vielleicht meine Produktion, auf meinen Endkunden, für den ich irgendwas produziere? Ne? Also dieses gesamte Zwischenspiel zwischen Inbound-Logistik, Überseelogistik, vielleicht Warehousing dazwischen, QS-System, Produktion und so weiter, das muss ja gemanagt werden. Und das ist halt für viele quasi, die eben so Best of Breed denken, dann eben eine Herausforderung, weil diese Verkettung einfach systemisch gar nicht gegeben ist.
Okay, ich stimme völlig überein. Ich gebe dir vollkommen recht, was du gerade beschreibst. So ein System, die Möglichkeiten müssen existieren. Dann hast du einen klaren Wettbewerbsvorteil. Die Frage ist, wie sieht so ein System aus? Habt ihr so ein System gebaut? Ist euer Anspruch, dass ihr sowas liefern könnt? Also ein multimodales Transportmanagement beispielsweise mit einem Warehouse-Management, wo auch nahtlos wirklich Track and Trace und Nachverfolgbarkeit, Transparenz entlang der Lieferketten, also alle Dinge, die du beschreibst, möglich sind für einen Mittelständler, wohlgemerkt. Ja, ne? Also klar gibt es Systeme, die viel kosten und für Großkonzerne geeignet sind, aber wir reden jetzt ja von Mittelständlern, vielleicht auch gehobener Mittelstand. Erklär kurz, was ihr gebaut habt und wie das diesen Ansprüchen gerecht wird.
Ja, also exakt, das war eigentlich unser Anspruch. Also wir haben eine Lösung über, ich nenne es mal einen Asset-Deal, ja, quasi in unser Unternehmen übernommen und haben das die letzten 3 Jahre architektonisch auf komplett neue Beine gestellt. Das heißt, wir sprechen eben bei unseren Lösungen von einer sehr, sehr etablierten Lösung, die aus dem Konzern kommt, also auch für Konzerne, aber auch gleichermaßen für kleine Logistiker geeignet ist. Und die im Prinzip, weil das eben ein sehr, sehr großer Konzern war, eben auch alle diese Bereiche abdeckt. Und zwar eben nicht aus einer Industriesicht, wie manch andere eben, ich sag mal, Lösungen, die eben im Prinzip quasi auch in der Logistik gang und gäbe sind, sondern wirklich aus einer Logistikersicht, die eben auch ein Stück weit, na, wenn ich mir jetzt Warehousing angucke, dann ist eben der Logistiker oftmals, na, wenn ich jetzt nicht Kontraktlogistik mache, wo ich sage, ich habe eben das Unternehmen Vogel und habe nur Produkte von Vogel, dann ist das eben einfach. Wenn ich jetzt aber so ein Multi-User-Lager habe, verteilt über, was ich, verschiedene Lagerorte, vielleicht auch international verteilt, genau solche Dinge können wir eben auch entsprechend abbilden. Und das ist dann eben eine Herausforderung, die vielleicht ein Kleiner gar nicht braucht. Der braucht vielleicht dann nur ein Warehouse-Management, ein TMS, schon aber komplett integriert. Aber das geht eben von bis, und man bleibt eben, auch wenn man dann wächst, nicht irgendwo dann stecken oder stehen, sondern unser Anspruch ist eben da, dann eben das Unternehmen auch mit der Lösung wachsen können, ohne dass sie da eben auf eine Hürde kommen, die dann eben nicht zu nehmen ist. Und das ist immer schade, weil man dann eben sein Geschäftsmodell dann eben nicht digital unterstützt bekommt.
Ja, jetzt hast du gerade erwähnt, dass das eine Anwendung war, die ursprünglich von einem Logistikdienstleister benutzt wurde. Das ist ein Asset, das heißt, ihr habt diesen Codebase sozusagen, ihr habt die Software, die Lizenz, wie auch immer, das Intellectual Property, die Codebase dafür übernommen und dann angepasst, richtig?
Exakt.
Kannst du mehr dazu sagen, von wem das kommt oder ist das?
Das sollte ich glaube besser nicht sagen, okay. Aber das ist ein sehr großer Logistiker. Letzten Endes ist es eben so, dass wir das nicht nur einfach mal so übernommen haben, sondern erklecklicher Teil unseres Unternehmens, also unsere Mitarbeitenden, sind im Prinzip die Architekten. Ja, das heißt, wir betreiben, also wir haben das nicht nur konzipiert, über Jahre hinweg dann eben auch weiterentwickelt, sondern im Prinzip betreiben wir das dann eben auch weiter für diesen Konzern, aber auch für andere Konzerne oder auch kleine Logistiker. Also das ist eben nichts, was wir jetzt überraschend machen, sondern für uns einfach ist es eben neu oder für den Markt ist es eben neu, dass das eben per, ich sag mal, Mitte diesen Jahres wirklich erstmal überhaupt vermarktet werden kann, weil es bisher einfach nur dem, ich nenne es mal, dem sehr, sehr großen Logistiker vorbehalten war, das dann eben auch über verschiedene Länder weltweit eben auch nutzen zu können.
Okay, also in anderen Worten, dass ich das nochmal zusammenfasse. Ihr habt also ein System genommen, was normalerweise für große Konzerne, für große Logistikdienstleister eigentlich konzipiert war, dass sich eigentlich auch nur ein großer Logistikdienstleister beispielsweise leisten konnte. Habt es sozusagen übernommen, neu verpackt, angepasst und jetzt ausgerichtet auf den Mittelstand und den gehobenen Mittelstand, sodass sich auch Unternehmen, die normalerweise nicht Zugang zu so einer Plattform, zu solchen Möglichkeiten hatten, jetzt auch Zugang dazu finden. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Exakt, ergänzt darum, dass auch sogar Konzerne damit arbeiten. Ja, okay. Also das ist jetzt, ne, aber ich sag mal, wir als Unternehmen mit jetzt 50 Mitarbeitern, wohlgemerkt, wir haben natürlich auch sehr, sehr große Partner, sonst könnten wir das international auch gar nicht stemmen. Aber letzten Endes ist das System von ganz klein, na, über den Mittelstand, wie du sagst, bis hin zum Großkonzern wirklich einsatzfähig. Weil daher kommt's. Und es war aber eben von der Architektur, vom Grundgedanken so konzipiert, dass eben auch Rollouts in kleinen Einheiten eigenständig durch operative Mitarbeitende gemacht werden kann und nicht immer nur dann eben der Dienstleister dann oder die zentrale IT oder sowas gefragt werden muss, sondern möglichst so konzipiert, dass es einfach ist, entsprechende Standorte hochzuziehen. Und das ist dann eben mittelstandstauglich, weil ich dann eben mich nicht immer nur von dem Dienstleister abhängig mache.
Ja, jetzt haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass ihr viele Situationen habt, wo Leute einfach migriert werden müssen von alten Systemen in diese neue Welt sozusagen. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Ich meine, verhebt man sich da nicht? Gerade der Dienstleister, also eurer Kunde, in Bezug auf, was er sich vorstellt, wie groß so ein Projekt ist, wie aufwendig das ist, von einer Anwendung auf eine neue Plattform zu wechseln, mit all den Migrationen, mit den Daten, mit den Anbindungen, allem, was damit zusammenhängt. Und gleichzeitig auch ihr seid immer noch ein kleines Team, klar, seid ihr jetzt inzwischen, was hast du, 50 Leute. Aber auch da ist natürlich ein riesengroßer Beratungsaufwand, IT-Betreuungsaufwand, gerade auch bei Unternehmen aus dem Mittelstand, die vielleicht selber nicht die eigenen IT-Ressourcen mitbringen, die also sehr, sehr viel Handholding in diesem Prozess noch brauchen. Beschreib mal die Herausforderung da.
Ja, also die Herausforderung ist sogar so, wie du sagst. Also ich glaube, da gibt es gar nichts groß zu ergänzen. Also letzten Endes ist ein Migrationsprojekt erstmal was, wo man eben als Betroffener erstmal Angst davor hat. Logischerweise. Man sieht ja auch links und rechts auch sehr große Projekte dann eben auch scheitern. Ich glaube, dass wir da vielleicht einen kleinen Vorteil am Markt haben, weil wir kommen ja daher. Na, wenn man jetzt eben sagt, man hat eben das über Jahre im Konzern gehabt, dann ist eben Konzern, der wächst ja nicht nur organisch, sondern auch anorganisch. Das heißt, es ist ganz normal, andere Firmen zu integrieren, dann eben auch mit den Prozessen auszustatten, aber auch wieder Konzernteile zu verkaufen. Das ist völlig normal. Ja? Und genauso ist es eben auch konzipiert. Das heißt, der Wechsel ist dann eben, Das ist nie eine Nullnummer. Ne? Also das kann niemand behaupten. Aber es ist eben sehr, ich sag mal, sehr einfach und sehr, sehr gut technisch unterstützt, um diese Migrationstätigkeiten so reduziert wie möglich, aber auch so sicher wie möglich ablaufen zu lassen. Und das ist einfach was, wo wir eben auch über viele Jahre dann eben eine Expertise eben auch aufgebaut haben und das dann eben auch entsprechend in die Waagschale werfen können. Ja, aber das ist jetzt einfach dann ein Stück weit jetzt, ich sage meine persönliche Sicht der Dinge, aber ich denke, dass wir da eben wirklich einfach auch einen deutlichen Mehrwert bieten können.
Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie attraktiv die Lösung sein kann für Logistikdienstleister. Aber ist diese Lösung oder kann diese Lösung auch im Einsatz sein bei der Industrie und bei einem Handel beispielsweise?
Ja, exakt. Also letzten Endes, wir haben aktuell sogar einen Konzern, der mit der Lösung arbeitet. Das ist ein Lohnfertiger in der chemischen Industrie. Wir haben auch da haben wir sogar also einen kleineren, der also groß heißt, ich sag mal, börsennotiert, mit jetzt eben 4 sehr großen Produktionsstandorten in Deutschland, die, ich würde mal sagen, so 700 Millionen Transaktionen pro Jahr mit der Lösung machen. Und wir haben jüngst jetzt den ersten kleinen Kunden für uns gewinnen können in der Farben- und Lackindustrie. Also was wir können, ist eben Prozessindustrie und diskrete Fertigung natürlich darauf basierend eben auch den Handel. Und der Vorteil ist eben da, dass wir eben sowohl Produktionsplanung beispielsweise komplett grafisch machen können und das eben integriert in Warehousing und quasi In- und Outbound-Logistik. Ja, das heißt, das ist einfach eine durchgängige Kette. Das heißt, ich sehe in der Produktion, wenn ich jetzt Produktionsleiter bin und meine grafische Dispositionstafel habe, sehe ich eben automatisch, wenn sich irgendeine Verzögerung ergibt, welchen Impact hat das eben auf meine Produktion. Und ich glaube, das gibt es gar nicht so oft am Markt. Ne? Also, aber das ist halt dann da eben zu Ende gedacht und immer aus Sicht eben eines Logistikers, der dann aber auch produziert. Und es ist eben gerade auch im Warehousing gedacht. Es gibt halt viele Logistiker, die machen Warehousing. Und Warehousing lohnt sich halt eben oft entweder durch Distribution ergänzend oder eben durch Value-Added Services. Und Value-Added Services ist, ne, also Displaybau, Setbildung oder ein bisschen Mischen. Das ist aber Produktion. Das bilden oftmals viele Systeme oder viele Logistiker gar nicht ab, sondern das ist dann eben so eine, ich nenne es mal eine Schattenbuchhaltung, wo man eben quasi Ware auslagert, irgendwann eine neue Ware wieder einlagert. Aber am Ende des Tages ist es Produktion. Ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, in der Industrie A, schon im Einsatz, B, auch dafür konzipiert, aber eben aus Sicht eines Logistikers, weil ich da eben oftmals das Thema habe, dass ich eben verschiedene Eigentumsverhältnisse im Lager habe und, die in der Industrie nicht normal sind. Das heißt, ein Logistiker muss da oftmals ein bisschen komplexer denken als die Industrie.
Spannend. Ich bin immer ein großer Fan von neuen Dingen, die am Markt entstehen, neue Lösungen, neue Versuche, was anders zu machen. Um es nochmal zusammenzufassen, wer sollte sich angesprochen fühlen? Wir haben jetzt ganz, ganz viele Dinge genannt, aber lass uns mal ein bisschen eingrenzen. Wenn jetzt jemand heute zuhört und denkt, boah, das klingt interessant, wir hängen auch noch ein bisschen in dieser alten Welt fest, ich würde mich ganz gerne mal mit euch unterhalten. Wer kommt in Frage? Wie würdet ihr euren typischen Kunden beschreiben, potenziellen Kunden beschreiben?
Ich würde mal sagen, der Sweet-Spot-Kunde ist eben der Mittelstand, gehobene Mittelstand aufwärts, der im Prinzip genau diese Probleme hat am Markt oder in seinen Lieferketten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das heißt, ne, wo ich eben sage, Mensch, ich bin eben in einer alten Technologie gefangen. Ich habe vielleicht Säulen-IT, die eben auch nicht vernetzt ist, verkettet ist. Ich habe vielleicht Themen rund um Kollaboration. Ich muss Externe in meine Lieferkette einbeziehen. Überall da können wir einfach helfen. Ja, und das heißt nicht, dass ein kleiner Logistiker, der vielleicht nur 10 oder 20 People hat, habe ich ja gesagt, ne, kleinste Kunde, der hat... Ja. Hat insgesamt 5 Mitarbeitende, nicht zu uns kommen darf. Ne? Aber wenn man es eben sagt, für wen sind wir normalerweise der interessante Partner, dann ist das eben auch ein Stück weit eine andere Größenordnung. Ein bisschen logischerweise dann eben zu Industriekunden, die dann oftmals eben früher schon auch die Herausforderungen haben. Also auch da sind wir jetzt schon in sehr, sehr interessanten Gesprächen, weil die auch ihre Herausforderungen auch in einer kleineren Größenordnung schon haben, weil eben diese Vernetzung, Produktion, Warehousing und Logistik da oftmals viel früher eine Rolle spielt als beim eigentlichen Logistiker selbst.
Also Spanne schon recht breit. Sehr schön. Ich hoffe, es ist der ein oder andere Interessent dabei, der mit euch ins Gespräch kommen will. Auf jeden Fall hat uns dieses Gespräch sehr, sehr geholfen, einen Einblick zu bekommen in die Welt der Logistik-IT, wie das heute aussieht, was so am Markt ist, worin die Herausforderungen bestehen. Und wie eigentlich eine moderne IT-Infrastruktur heutzutage aussehen muss. Ich hinterlasse einen Link in den Shownotes, falls Leute mit euch ins Gespräch kommen wollen. Sven, danke dir an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, Boris. Ja, ich freue mich, dich demnächst auch mal wieder live zu sehen, vielleicht auf einer der namhaften Logistikmessen. Ne? Also vielen Dank dafür.
Sehr gerne, sehr gerne. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
So, das war der BVL-Podcast mit Sven Vogel von Development. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.